Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Wer bei der ersten Berlinale nach Kostlik in den Wettbewerb um die Bären geht, das wurde heute bekannt gegeben. Hier gleich mehr zur Auswahl und Neuausrichtung des wichtigen Filmfestivals. Die Festivalchroniken allerdings müssen vermutlich umgeschrieben werden, denn nach aktuellen Zeitrecherchen hatte der erste Leiter der Berlinale, Alfred Bauer, bedeutende Positionen in der NS-Zeit inne und diese nach dem Krieg verschleiert. Wir berichten über die nationalsozialistischen Verstrickungen Bauers und als erste Reaktion darauf hat das Festival am Abend die Vergabe des nach ihm benannten Preises ausgesetzt. Dann schauen wir auf neue Entwicklungen im Rechtsstreit mit den Hohenzollern und räumen einmal mehr auf mit dem Mythos vom weißen antiken Skulpturen. Gespannt wurde heute darauf gewartet, wen das neue Berlinale Leitungsduo Mariette Riesenbeck und Carlo Chatrian denn ins Wettbewerbsprogramm der 70. Berlinale einladen würden. Da ahnte noch niemand, dass kurz darauf ein Schatten fallen würde auf die Geschichte des Festivals. Noch unbelastet von den Neuigkeiten um die Vergangenheit des Ex-Berlinale-Chefs Alfred Bauer wurde nach vorn geschaut. Die Berlinale startet am 20. Februar mit 18 Filmen im Wettbewerb um den Goldenen Bären. Darunter zwei deutsche Filmemacher, Christian Petzold mit Undine und Berlin-Alexanderplatz von Burhan Kobani. Patrick Felinski mit Details und dem Credo der Festivalmacher.
Wir verstehen uns als Brückenbauer.
Brückenbauer sein, so erklärte der neue künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian, seine Arbeitsauffassung. Erst auf Deutsch, um dann für die Präsentation des Wettbewerbs der 70. Berliner Filmfestspiele ins flüssigere Englisch zu wechseln.
Vielleicht jetzt auf Englisch. Don't want to ruin your beautiful language.
Englisch als Sprache der Pressekonferenz war nicht das einzige Merkmal eines neuen Umgangs mit dem Programm der Berlinale. Ernsthafter und konzentrierter war das Auftreten der Festivalleitung. Nette Gags und dankbare Witze, wie es der Entertainer Dieter Kostlik zu seinem Markenzeichen gemacht hatte, gab es nicht. Was es gab, waren kleine Kommentare zu den 18 vorgestellten Filmen. Kluge und smarte, cinephile Liebeserklärungen von Chatrian, zum Beispiel an Christian Petzolds Undine, der eine Suche nach den Mythen der Stadt Berlin sei und eine Reflexion über die Liebe.
But also to Berlin and the water which flows around and underneath the town. It is a film about love.
Filmische Annäherungen an die Stadt Berlin sind nur eine Gemeinsamkeit einer ganzen Reihe von Filmen im Programm. Neben Petzold zeigt Regisseur Burhan Kobani seine aktualisierte Version des Dublin-Klassikers Berlin-Alexanderplatz. Und auch der Schweizer Beitrag Schwesterlein spielt in der Hauptstadt und dort vor allem in der Theaterszene rund um die Berliner Schaubühne.
And Berlin Theaterszene is also present through Thomas Ostermeier. Who is the director of the Schaubühne and play his own role in the film.
Dominiert wird der Wettbewerb allerdings von bekannten und anerkannten Autorenfilmern wie dem Koreaner Hang Sang-soo, dem Taiwanesen Tsai Ming-liang, der Amerikanerin Kelly Reichardt oder dem iranischen Regisseur Muhammad Rasulov, der wegen seiner Arbeiten mit einem Ausreiseverbot belegt wurde. Ob er zum Festival kommen kann, ist daher fraglich. In seinem Spielfilm geht es um die Todesstrafe in Iran, ein Thema, das den düsteren Grundton der meisten Wettbewerbsfilme wiedergibt, so Chatrian.
We do have some comedies in the competition, but mostly films are quite dark.
Mit 6 Filmen von Regisseurinnen steht die Berlinale dieses Jahr besser da als die Schwesternfestivals von Cannes und Venedig. Doch der Weg zu einer 50-50-Quote sei noch nicht erreicht. Auch wenn das Festival selbst viele Spitzenpositionen mit Frauen besetzt habe, sagte Mariette Riesenbeck.
Es ist tatsächlich so, dass die künstlerische Leiterinnen in der Regel weiblich sind. Also das vergrößert schon mal auch auf jeden Fall die Sensibilität.
Spannend ist die Tatsache, dass gleich 4 Regieduos im Hauptprogramm auftauchen. Der Trend gehe zum kollektiven Filmemachen, so Chatrian. Junge RegisseurInnen stellen sich die Frage, was nach dem Geniekult des Autorenfilmers kommt.
I think also the idea of going beyond the author is something that question filmmakers nowadays.
Bei so viel cinephiler Geisteshaltung wäre die Frage nach den Stars und dem Trubel um den roten Teppich fast untergegangen. Aber keine Sorge, sie kommen.
To have Javier Bardem, Elle Fanning, Salma Hayek, Willem Dafoe, Lars Eidinger.
Es fällt auf, dass der Wettbewerb ohne Hollywood auskommt. Dafür werden im Berlinale Special mit Johnny Depp, Sigourney Weaver, Hillary Clinton und den Sprechern des neuen Pixar-Films Onward alle Stargelüste bedient. Die Zeichen stehen aber auf Kunst. Kino im 21. Jahrhundert soll hier neu gedacht werden. So erklärt sich auch, dass gleich mehrfach filmische Projekte des umstrittenen DAU-Projekts eingeladen wurden. Die Berlinale wird so zur provokativen Entdeckungsreise ohne vorgegebene Antworten. Deshalb gab es auch, anders als noch unter Koslik, keinen werbewirksamen Claim, unter dem man die knapp 340 Filme zusammenfassen könnte. Auch wenn Journalisten das unbedingt hören wollten.
Do you need a motto? Do you all need
no,
a motto?
I'm just interested.
You tell me. If you need a motto, we'll find one.
Doch Chatrian winkte ab. Für Mottos sind andere zuständig. Er kümmert sich um Filme, wobei er am Ende dennoch einen Tipp parat hatte. Weniger ein Motto, mehr eine Art Sehauftrag an alle Besucher der anstehenden Jubiläumsberlinale. Seid neugierig und nicht dogmatisch.
Be curious rather than assertive.
Ja, soweit das neue Programm der Berlinale unter neuer Leitung. Und kurz nach der Vorstellung dieses Programms platzte dann eine Neuigkeit in die Welt, und zwar in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit. Da wird der ehemalige und erste Leiter der Berlinale, Alfred Bauer, schwer belastet. Filmkritikerin Katja Nikodemus schreibt in der Zeit, dass Bauer, der 25 Jahre das Festival geleitet hat, ein eifriger SA-Mann gewesen sei mit hochrangiger Position in der NS-Filmbürokratie. Was das genau bedeutet und woher diese neuen Erkenntnisse plötzlich kommen, das will ich wissen von Katja Nikodemus. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ja, wie sind Sie denn auf dieses offenbar unbekannte Kapitel von Bauers Biografie gestoßen?
Ja, wir sind darauf gestoßen, beziehungsweise dieses Thema wurde an uns herangetragen durch einen Hobbyfilmwissenschaftler namens Dr. Ulrich Hähnel. Der hat uns auf Alfred Bauers Verstrickung in die nationalsozialistische Filmbürokratie hingewiesen. Er hat selbst eine private Recherche betrieben zu einem anderen Thema, ist dann auf Widersprüche in einem Buch von Alfred Bauer gestoßen. Ja, und er hat uns dann darüber informiert, dass Alfred Bauer an zentraler Stelle in der Reichsfilmintendanz gearbeitet hat, dort als Referent eine organisatorisch bedeutende Funktion innehatte. Man muss wissen, die Reichsfilmintendanz wurde 1942 von Josef Goebbels gegründet und hatte die Aufgabe, einer zentralen Steuerungsinstanz der nationalsozialistischen Filmproduktion zu sein. Also er hat überwacht, wo welche Schauspieler oder Schauspielerinnen eingesetzt wurden, welche Regisseure, welcher Kameramann wo gearbeitet hat. Und außerdem hat er all diese Meldungen, Produktionsmeldungen der Filmfirmen wiederum gebündelt und zusammengefasst. Also von der Bavaria, von der UFA, von Pragfilm. Insgesamt 7 Filmfirmen waren das, die damals Filme produziert haben. Und natürlich waren diese Berichte eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die gesamte Filmwirtschaft unter Kriegsbedingungen. Und Alfred Bauer war eben Referent in dieser Reichsfilm. Intendanz.
Alfred Bauer hat von 1951 bis 1976 die Berlinale geleitet. Ich habe es schon gesagt, 25 Jahre. Wie konnte das so lange verborgen bleiben?
Ja, man muss sich auch mal vorstellen, er war eben auch an der Entscheidung beteiligt, vielleicht noch ganz wichtig als Nachtrag, welche Filmschaffenden in den Kriegsdienst oder in die Rüstungsindustrie mussten und wer freigestellt wurde, die sogenannten Unabkömmlichkeitsstellungen der Filmschaffenden. Wie konnte das unbekannt bleiben? Genauso eigentlich wie seine Mitgliedschaft in der NSDAP, in der SA, in diversen anderen nationalsozialistischen Organisationen. Dazu muss man sagen, dass den Entnazifizierungskommissionen nicht immer alle Dokumente vorlagen. Zum Beispiel haben wir ein Schreiben der Gauleitung Mainfranken vom Mai 1942 im Bundesarchiv vorliegen. Das ist eine Art Gesinnungszeugnis wegen Bauers Anstellung in der Reichsfilmintendanz, wo er eben als eifriger SA-Mann bezeichnet wird. Der Besuch seiner Versammlung sei stets ein guter gewesen, voller Einsatz für Staat und Bewegung wurde von ihm erwartet, Heil Hitler und so weiter. Wenn den Entnazifizierungsstellen dieses Schreiben, so ein Schreiben vorgelegen hätte, wäre es vielleicht für ihn nicht so einfach gewesen, zu lügen. Und er hat sich letztlich eine eigene Geschichte, ein neues Alfred-Bauer-Narrativ nach dem Krieg aufgebaut. Er hat bestritten, dass er in der Reichsfilmintendanz gearbeitet hat. Er hat natürlich auch verschwiegen, dass er dort eine hochrangige Funktion hat. Er hat seine NSD-Mitgliedschaft erst verschwiegen, seine SA-Mitgliedschaft. Das wurde ihm dann nachgewiesen. Dann hat er eben gesagt, na, das war für mich eigentlich eine Bagatelle, weil ja innerlich war ich da nicht dabei. Ja, und so hat er sich immer weiter vorgeschwindelt und gelogen, hat dann Persilscheine beschafft von Menschen, die ihm seine angeblich antifaschistische Haltung von Grund auf bescheinigt haben und so weiter. Er hat auch ein Berufsverbot bekommen, das auch verlängert wurde, aber irgendwann wurde er dann entnazifiziert, 1947.
Er hat also, könnte man sagen, einfach auch sich irgendwie durchgemogelt und Glück gehabt.
Er hat das schon sehr systematisch, wenn man sich die Protokolle anschaut. Er hat sehr genau gewusst, was er schreibt. Er hat zum Beispiel geschrieben, ja, ich habe für die UFA gearbeitet, in Klammern Filmintendanz. Ja, aber die UFA war etwas anderes als die Reichsfilmintendanz. Und so hat er immer so Zwischensachen, die so Halbwahrheiten waren, erfunden oder in den Dokumenten festgelegt. Und er hat sich dann eben auch nach dem Krieg aktiv in die Kulturinstanzen des neu erwachenden Filmlebens der Stadt Berlin dann eingemischt. Er hat Vorschläge gemacht für Filmwochen und irgendwann wollte man vielleicht auch nicht mehr so genau wissen, was dann früher war. Oskar Mathey, der amerikanische Verbindungsoffizier, der die Berlinale sozusagen gegründet hat, hatte erst einen anderen Kandidaten als Alfred Bauer. Der ist dann ja zurückgetreten, wollte es nicht machen und dann kam dann Alfred Bauer ins Spiel. Da war man wahrscheinlich froh, dass man ihn gefunden hat und da hat man vielleicht dann nicht mehr so genau in die ganzen Entnazifizierungsprozesse Protokolle geschaut, die ja immerhin auf Englisch, Französisch und Russisch übersetzt wurden.
Jetzt hat Ihre doch sehr genaue und akribische Recherche ja wahrscheinlich heute die neue Berlinale Leitung kalt erwischt. Gab es denn schon Reaktionen? Haben Sie die konfrontiert mit diesen Erkenntnissen?
Nein, wir wollten die neue Berlinale-Leitung bewusst nicht damit konfrontieren, weil wir haben das Veröffentlichungsdatum wirklich nicht jetzt in Bezug auf die Pressekonferenz der Berlinale gelegt. Und das neue Leitungsduo Carlo Chatrian und Maria Trissenbeck haben damit ja jetzt letztlich nichts zu tun. Und die sollten jetzt ruhig in Ruhe auch ihr Programm vorstellen und müssen sich natürlich dann mit diesem Problem befassen und sich fragen, erstens, wie wird das jetzt aufgearbeitet? Vielleicht gibt es ja noch weitere Alfred-Bauer-Akten. Wir haben jetzt nur die Akten im Bundesarchiv und im Landesarchiv durchgesehen. Im Grunde muss jetzt eine weiterführende öffentliche Aufarbeitung der Vergangenheit der Berlinale geschehen. Und natürlich muss sich das neue Leitungsduo den Alfred-Bauer-Preis anschauen. Also meines Erachtens kann man diesen Preis, der ja an Menschen wie Alain René, wie Agnieszka Holland, wie Andres Feil ging, im letzten Jahr hat ihn Nora Fingscheid für ihren Film Systemsprenger bekommen. Diesen Preis, egal wer ihn jetzt gewonnen hat, diesen Preis kann man für neue Perspektiven in der Filmkunst kann man nicht mehr im Namen von Alfred Bauer verleihen.
Das sagt Katja Nikodemus und ihre Einschätzung teilt ganz offensichtlich auch das Berlinale-Team. Die Fazitredaktion bat um eine Stellungnahme und erhielt am Abend diese Antwort in E-Mail-Form.
Im heutigen Artikel der Wochenzeitung Die Zeit werden Quellen zitiert, die die Rolle von Alfred Bauer, dem ersten Leiter der Internationalen Filmfestspiele Berlin, in der nationalsozialistischen Filmpolitik neu beleuchten. Die Interpretation dieser Quellen legt nahe, dass er bedeutende Positionen in der NS-Zeit innehatte. Angesichts dieser neuen Erkenntnisse wird die Berlinale den Silberner Bär Alfred Bauer Preis aussetzen. Eine herausgehobene Position Alfred Bauers im Nationalsozialismus war dem Festival bislang nicht bekannt. Wir begrüßen die Recherche und die Veröffentlichung in der Zeit und greifen die neue Informationslage auf, um die Festivalgeschichte mit externer, fachwissenschaftlicher Unterstützung aufzuarbeiten.
Also kein Alfred-Bauer-Preis mehr für neue filmische Perspektiven im Wettbewerbsfilm und eine Aufarbeitung der Festivalgeschichte, eine sehr schnelle und wie wir finden auch sehr lobenswerte und angemessene Reaktion des Berlinale-Teams. Adel verzichtet, so hieß es heute in einer Meldung über eine gütliche Einigung. Die Hohenzollern und die Stadt St. Goar in Rheinland-Pfalz haben den Streit um die Burg Rheinfels im Einvernehmen beigelegt. Danach verzichtet Prinz Georg Friedrich von Preußen endgültig auf die Immobilie. Und dennoch dürfte das Verhältnis von Repräsentanten der Demokratie und den Nachfahren der Monarchie überschattet bleiben. Bund, Länder und Hohenzollern ringen weiter um weitere Rückgaben und Entschädigungen. Im Kern geht es dabei jetzt vor allem um eine zentrale Frage. Haben die Hohenzollern in Person des damaligen Kronprinzen Wilhelm von Preußen dem nationalsozialistischen System erheblichen Vorschub geleistet oder eben nicht? Wenn ja, dann bekäme die Familie nach dem Gesetz keine Entschädigung für Enteignungen. Heute trafen dazu im Kulturausschuss des Bundestages diverse Experten auf, Historiker, Juristen und Kunstexperten. Und Christiane Habermals hat einer langen Sitzung beigewohnt.
Wenig Neues im Detail, aber doch viel Erhellendes brachte die öffentliche Expertenanhörung im Kulturausschuss des Bundestages. Vor allem gab die fast dreistündige Sitzung Einblicke darin, wie politisch die Frage der Entschädigung der Hohenzollern debattiert wird. Dass sie eine reine Rechtsfrage sei, darauf legten vor allem die befragten Rechtsexperten Wert. Georg Friedrich, Prinz von Preußen, der derzeitige Hausherr der Hohenzollern, habe das gleiche Recht, Ansprüche aus dem Vermögensgesetz und dem Ausgleichsleistungsgesetz geltend zu machen, wie jeder andere Bundesbürger auch.
Das Haus Hohenzollern macht die gesetzlichen Ansprüche die nun mal so geregelt sind, zu Recht geltend. Man kann sie ihnen nicht pauschal aus historischen oder politischen Gründen absprechen. Eine Aberkennung wäre allenfalls gegen angemessene Entschädigung möglich. Und dasselbe gilt im Übrigen auch für eine Enteignung, an die man vielleicht für den Fall einer Restitution denken wollte.
Mahnte Rechtsanwalt Hartmut Scheidmann mit Blick auf die Linksfraktion, die in ihrem Antrag die Bundesregierung auffordert, die Verhandlungen sofort einzustellen, ohne rechtskräftiges Urteil keine Kulturgüter herauszugeben und zeitnah gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen, um die Realisierung etwaiger Forderungen ehemaliger Adelshäuser für die Zukunft zu unterbinden. Aber auch ohne neue Enteignungsforderungen mischen in der Frage der Hohenzollernentschädigung politische Werturteile kräftig mit. AfD-Politiker Marc Jongen sieht linkes Ressentiment gegen den Adel am Werk. Die CDU-Politikerin Elisabeth Motschmann, selbst eine geborene Baroness von Düsterlohe, sieht noch erheblichen Forschungsbedarf, bevor man die historische Rolle des Hauses Hohenzollern und anderer Adelsfamilien abschließend bewerten dürfe. So müssten auch die Privatarchive der Hohenzollern ausgewertet werden.
Ich stelle fest, es ist noch nicht erforscht, damit ist eine zentrale Quelle überhaupt noch nicht erforscht, und deshalb finde ich jedes Urteil, sage ich mal aus meiner Sicht, dann auch sehr verfrüht.
Die Anhörung der Historiker brachte wenig Neues. Ihre Expertise ist wichtig. Grund ist die sogenannte Würdigkeitsklausel im Ausgleichsleistungsgesetz von 1994, die von Entschädigung ausschließt, wer dem Nationalsozialismus oder dem kommunistischen Regime der DDR erheblichen Vorschub geleistet hat. Doch erheblich und Vorschub sind maximal unklare Rechtsbegriffe. Hier kommen die Historikergutachten ins Spiel. Zu einer einheitlichen Position kamen auch die vier in den Ausschuss geladenen Historiker nicht. Benjamin Hasselhorn von der Universität Würzburg plädierte für eine differenzierte Betrachtung der historischen Rolle der Hohenzollern. Für Stefan Malinowski dagegen ist klar:
Spätestens seit 1929 agierte der Prinz innerhalb des rechtsradikalen Spektrums. Die konsequent antirepublikanische Linie mündete am Ende der Weimarer Republik in seiner öffentlichen Unterstützung der NS-Bewegung.
Aufgrund seiner symbolischen Wirkung unter den vielen Weimarer Gefühlsmonarchisten machte er so die Sache wie auch die Sprache der Nationalsozialisten und der Radikalen salonfähig,
urteilte auch die Historikerin Stefanie Middenhoff vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Auch eine der beiden betroffenen Institutionen kam zu Wort. Christoph Matthias Vogtherr, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, machte deutlich, was auf dem Spiel steht. Es gehe um die öffentliche Zugänglichkeit von Kunstwerken und Schlössern, um den Erhalt zusammenhängender Sammlungen, um den Zugang von Forschern und Wissenschaftlern.
Aus Sicht der öffentlichen Einrichtungen waren die Forderungen in der letzten Runde überzogen. Das ist jetzt die Meinung einer Verhandlungspartei dabei, ganz deutlich betont. Ich würde mir also wünschen, dass wir dort weitermachen, indem wir eine grundsätzliche Anerkennung des öffentlichen Interesses haben auf beiden Seiten und dann also auch auf Forderungen kommen, die auch tatsächlich die öffentlichen Verhandelnden ja ihren Parlamenten auch mit einem guten Gewissen vorlegen können. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir uns dann am Tisch einigen, sondern es muss ja tatsächlich auch vom Staat und von uns als Gemeinschaft, also politischer Gemeinschaft, hinterher auch getragen werden.
Eines wurde in dieser langen Sitzung heute deutlich. Gerade weil sich auf diesem Terrain politische, rechtliche und historische Urteile so sehr mischen, liegt eine gütliche Einigung im Interesse aller Beteiligten. Wie ein Rechtsstreit ausgehen würde, ist nicht kalkulierbar. Kommt es zum Prozess, wird auch ein Richter am Ende historische Gutachten einholen und nach Möglichkeit auf einen Vergleich dringen. Das Land Brandenburg muss sich bis zum 3. März entscheiden, ob es die Verhandlungen wieder aufnimmt oder den Rechtsweg beschreitet.
Christiane Habermals über ein weiteres Kapitel in Sachen Rückgabeforderungen der Hohenzollern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Oliver Thoma.
Der Rechtsstreit um die Kündigung der Intendantin am Wuppertaler Tanztheater Pina Bausch, Aldolfe Binder, ist beigelegt. Binder und die Stadt Wuppertal hätten sich außergerichtlich geeinigt, teilte das Landesarbeitsgericht Düsseldorf mit. Der für Freitag geplante Prozesstermin sei deswegen abgesagt. Zu den Inhalten der Einigung teilte das Gericht nichts mit. In einem rechtskräftigen Teilurteil hatte das Gericht bereits im vergangenen August die fristlose Kündigung Binders für unwirksam erklärt. Nun ging es noch um ihre finanziellen Ansprüche. Binder hatte knapp 214.000 Euro brutto für die Zeit nach der Kündigung im Juli 2018 bis zum Januar 2020 verlangt. Künstlerische Leiterin des Tanztheaters ist seit über einem Jahr Bettina Wagner-Bergelt. Die deutsche Kunstexpertin Cecilie Holberg kehrt als Direktorin an die Galleria dell'Accademia in Florenz zurück. Im Sommer war ihr Vertrag von der rechtspopulistischen Regierung nicht verlängert worden. Jetzt ist der alte Kulturminister Dario Franceschino wieder im Amt und macht die Entscheidung rückgängig. Die Galleria ist weltweit für Michelangelos David-Skulptur bekannt und gehört zu den meistbesuchten Museen in Italien. Holberg konnte die Besucherzahlen steigern und hat das Museum modernisiert. Insgesamt werden in Italien neue Direktoren für 13 der 32 Nationalmuseen und archäologischen Parks gesucht. Zu den heute vom Kulturministerium ausgeschriebenen Posten zählt die Leitung des Palazzo Ducale in Mantua und der Galleria Nazionale delle Marche. Deren frühere Direktoren, die Österreicher Peter Aßmann und Peter Aufreiter, waren im Oktober gegangen. Aßmann machte dafür die Kulturpolitik der abgelösten Regierungskoalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega verantwortlich. Wörtlich sprach er von einem kulturpolitischen Motto des Ausländer raus. Die britische Zeitung The Guardian nimmt ab sofort keine Werbeanzeigen von Öl- und Gasfirmen mehr an. Das Medienhaus will außerdem CO2-neutral werden und die Berichterstattung über die weltweite Klimakrise intensivieren. Der Anzeigenbann betrifft Unternehmen, die fossile Brennstoffe fördern. Umweltaktivisten hätten schon lange darauf hingewiesen, dass Energiefirmen teure Anzeigenkampagnen nutzten, um ihre Aktivitäten mit einem ökologischen Anstrich zu versehen, der in erster Linie ein PR-Effekt ist. Die Bundesstiftung Bauakademie hält an der Berufung des SPD-Politikers Florian Pronold als Direktor der Berliner Bauakademie fest. Der Stiftungsrat sei nach wie vor vom Kandidaten und vom Auswahlverfahren überzeugt, teilte das Gremium in Berlin mit. Dennoch will die Stiftung angesichts anderslautender Gerichtsentscheidungen die Personalie nun rechtlich absichern lassen und strebt eine Erklärung in der nächsten Instanz vor dem Landesarbeitsgericht an. Gleichzeitig entschied der Stiftungsrat, die Kulturmanagerin Julia Rust zur stellvertretenden Direktorin zu ernennen. Rust verfüge über langjährige Erfahrungen im Kultur- und Veranstaltungsmanagement und werde unter anderem für Organisation, Personal und Finanzen zuständig sein.
Das musste erstmal geschluckt werden. Die antiken Marmorskulpturen der Götter und Heroen, sie waren gar nicht weiß, sondern bunt. Aber wieso hielt sich dann so lange der Glaube an das reine Weiße? Mit dieser Frage haben sich Forscher seit Jahrzehnten befasst. Und vor 17 Jahren konnte sich auch das neugierige Publikum erstmals ein Bild davon machen, wie farbenfroh die Skulpturen ursprünglich waren. Bunte Götter hieß die Schau, die 2003 erstmals in München zu sehen war. Danach tourte sie viele Jahre durch die Welt, begeisterte 3 Millionen Besucher. Jetzt ist sie in erweiterter Form im Frankfurter Liebighaus zu sehen. Und dort bin ich mit Vinzenz Brinkmann verbunden, Archäologe und Leiter der Antikensammlung der Liebighaus Skulpturensammlung. Schönen guten Abend, Herr Brinkmann.
Guten Abend, hallo.
Herr Brinkmann, die antike Marmorskulptur, die war nicht weiß, sondern bunt. Das wissen wir jetzt schon länger. Aber warum hat sich denn diese Vorstellung von der antiken weißen Skulptur so hartnäckig gehalten?
Also man muss ganz kurz, glaube ich, die Entwicklung rekapitulieren. Skulptur war immer farbig, in Ägypten war die Skulptur farbig, im Mittelalter, auch im europäischen Mittelalter ist die Skulptur farbig, bis dann die Renaissance letztendlich ein neues Ideal entwickelt. Das ist eine Ästhetik, die letztendlich aus der Antike heraus entwickelt wird, so denkt man jedenfalls. Man gräbt damals sehr viel in Rom die Erde um, es entstehen viele neue Gebäude, findet natürlich zahlreiche Marmorskulpturen der Antike, die gar keine Farbe mehr besitzen. Man will das Ideal der Philosophie, des Ethos der Antike wiederbeleben und setzt das visuell gleich mit der farblosen antiken Skulptur. Diese Vorstellung setzt sich als ein positives Ideal fest, bis dann Mitte des 18. Jahrhunderts die wissenschaftlichen Grabungen beginnen. Das ist damals schon in Pompeji der Fall. Man findet zahlreiche Marmorskulpturen mit zahlreichen Farbresten. Das liegt einfach daran, dass der Vesuv die Kunst verschüttet hat und dadurch auch geschützt hat. Das ganze 19. Jahrhundert wird gegraben, wissenschaftlich kontrolliert und man findet immer mehr antike Marmorskulptur, die farbig ist. Und am Ende des 19. Jahrhunderts, nach den Grabungen auf der Athener Akropolis, wo man so wahnsinnig viel klare und gut erhaltene Farbe auf der Marmorskulptur beobachtet, ist es eigentlich sowohl in der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit klar, die Antike war farbig. Und dann kommt etwas ganz Komisches, dann kommt dieses sonderbare 20. Jahrhundert, das in seiner ersten Hälfte ja einen Abgrund in jeder Hinsicht darstellt. Und in dieser Phase wird die Kenntnis und das Wissen um die Farbigkeit der Antike regelrecht verdrängt. Wir selbst, unsere Generation heute, sind natürlich geprägt von einer ästhetischen Bildung des 20. Jahrhunderts. Und im 20. Jahrhundert hat man diese Farbe ignoriert. Es ist nicht so sehr das 19. Jahrhundert, eben auch nicht das 18. Es ist die Renaissance und das 20. Jahrhundert, die daran schuld sind.
Aber wieso hat die Forschung das dann nicht schon viel früher korrigiert, also in unser Bewusstsein gebracht?
Es ist auffällig, dass die klassische Archäologie tatsächlich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs diese Frage des 19. Jahrhunderts nicht wieder aufgreift, sondern letztendlich sich auf soziohistorische, stärker bürgerlich und politisch ausgerichtete Fragestellungen konzentriert und letztendlich beides in den Hintergrund drängt, nämlich sowohl den Mythos als auch die Farbe. Das heißt, man zieht sich zurück in ein Abstraktum, in eine Idealität, die aber in keinster Weise vollständig der Wirklichkeit entspricht.
Lässt sich denn überhaupt erklären, warum die Skulpturen grundsätzlich farbig waren ursprünglich?
Die Griechen und auch die Römer stehen in einer Tradition. In Ägypten wurde Skulptur farbig gefasst, in Mesopotamien. Die Griechen lernen von Ägypten unmittelbar. Und wenn man dann sieht, was sie weitergeben in das frühe Mittelalter Europas, auch dort alles farbig gestaltet. Man muss sich eher fragen, warum wollen wir die Antike aus einer Tradition herausschneiden, nämlich der Tradition, dass man Skulptur farbig fasst. Eine nicht gefasste Skulptur war in den Augen der Griechen ein Exemplum von Hässlichkeit. Da gibt es dieses berühmte Zitat von Euripides, der seine Helena, also die schönste Frau der Welt, zu sich selbst sprechen lässt. Oh, wäre ich doch schon immer so hässlich gewesen wie eine Statue, der man die Farben abgewischt hat, dann hätte ich nicht dieses Schicksal über die Welt getragen, also so viel Leid und Unheil durch meine Schönheit.
Jetzt habe ich schon gesagt, seit 2003 konnte sich das Publikum auch davon überzeugen, dass die Skulpturen durchaus sehr farbig waren. Mhm. 2008 hat diese Ausstellung Bunte Götter dann auch schon mal in Frankfurt Station gemacht und Sie zeigen die Ausstellung, die jetzt lange gewandert ist, nochmal jetzt in erweiterter Form. Welche neuen Exponate und auch vielleicht auch welche neuen Erkenntnisse kann man denn dort erleben oder sehen?
Also wir haben nie aufgehört zu forschen. Tatsächlich ist es auch so, dass unsere Forschung wiederum andere Forschung angestoßen hat. Wir sind jetzt ein großes internationales Netzwerk und tauschen unser Wissen aus. Wir haben andererseits jetzt noch einmal den Fokus gelegt auf drei spezielle Gebiete, nämlich die Frage der Rolle des Goldes zum einen, dann die Frage der Polychromie von Bronzeskulptur. Das ist ebenso wichtig, vielleicht sogar in einer gewissen Zeit noch wichtiger als die Frage der Marmorskulptur. Und dann drittens die Frage, wie sehen denn die späten griechischen Statuen aus? Wie sieht deren Farbigkeit aus, also im Hellenismus? Das heißt so in der Zeit zwischen 300 vor Christus und um Christi Geburt. Wir wissen für diese Zeit, dass die Malerei, die Technik der Malerei, die Stilmittel der Malerei extrem entwickelt sind, ähnlich wie später in der Renaissance, greift man auf illusionistische Stilmittel zurück. Man arbeitet extrem differenziert, man arbeitet mit einem neuen Farbkanon und das alles muss man ganz präzise und im Detail wissen, um sich einer solchen Rekonstruktion anzunähern. Und da haben wir einen Durchbruch und können jetzt zwei Forschungsprojekte vorstellen, die ganz aufregend sind, weil sie eben die differenzierte Form der Farbfassung von Skulptur in der späten griechischen Zeit zeigen.
Herr Brinkmann, in den USA wird momentan die Frage diskutiert, wie bunt die Antike war. Da scheint man da noch nicht ganz so klar zu liegen wie Sie jetzt. Weiße rechte Intellektuelle, so heißt es, würden die antike Literatur und Philosophie als Beleg für eine Überlegenheit der weißen Kultur heranziehen. Und weiß heißt dann eben so weiß wie die Marmorstatuen in dem Museum. Ist diese Diskussion eigentlich auch eine, die in Europa geführt wird?
Diese Diskussion, die letztendlich im Kontext der Diversity und der White Supremacy stattfindet, ist hochinteressant. Wir werden da natürlich jetzt hineingezogen. Wir gelten in den Medien, in den amerikanischen Medien jetzt als der Beweis dafür, dass man etwas verdrängt und stehen damit auf der guten Seite. Das ist ganz erfreulich. Wir selbst erleben hier nicht eine wirklich konkrete Aufnahme dieses Diskurses, der auf alle Fälle spannend ist. Die Frage, bis heute natürlich ungeklärt, ob nicht, wenn man mal das Ganze fokussiert auf einen bestimmten Zeitraum, ob nicht die Tatsache, dass im 20. Jahrhundert die Museen und die Öffentlichkeit nicht mehr konkret berichtet über die Farbigkeit der Antike, ob man das getan hat, um letztendlich die edle Einfalt, die Überhöhung, die Sublimität, das ganz Besondere der europäischen Kultur auszugrenzen, aus der Weltkultur sie als etwas Seriöseres darzustellen und damit auch ein Recht des weißen Mannes extrahiert.
Aber würden Sie denn sagen, dass das möglicherweise der Grund für diese Sichtweise ist, so eine Tradition einer weißen westlichen Kultur, die bedroht gesehen wird, wenn man jetzt die Farbigkeit der Skulpturen ganz deutlich macht?
Naja, man muss durch die Geschichte gehen und sich fragen, warum gibt es so auffällige Parallelen? Also als Leonardo da Vinci seinen Traktat über die Malerei schreibt und da behauptet, dass die Skulptur keine Farbe besitzt, also in den 1490er Jahren, genau in diesen Jahren entscheidet Europa, indigene Kulturen zu zerstören. Das heißt, die großartigen, farbenprächtigen Skulpturen und Bauten, sagen wir mal, der Inka, der Maya und der Azteken. Das muss man ganz scharf beleuchten, ob letztendlich schon damals, man hat sich auf die Griechen bezogen, man hat letztendlich auf die Intellektualität, die philosophischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse der europäischen Antike bezogen, die tatsächlich ja wirklich einen Riesenschritt in der Entwicklung der Menschheit bedeuten, und hat diese isoliert und für etwas rein Europäisches gehalten und das gegen die Welt gesetzt, auch als Legitimation für Gewalt. Das halte ich für denkbar, das muss man aber erst genau beleuchten und untersuchen.
Also eine Debatte, die wir eventuell noch führen werden?
Ja.
Das bestätigt Vinzenz Brinkmann, er ist der Leiter der Antikensammlung des Liebighauses in Frankfurt am Main und dort in erweiterter Form zu sehen. Ab morgen ist die Ausstellung Bunte Götter und dann bis zum 30. August. Herr Brinkmann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.
Es ist Mittwoch und da schauen wir hier in Fazit auf zwei neue Filme, die in die Kinos kommen. Und diesmal stammen diese beiden Filme von echten Regiegrößen. Terrence Malick und Ken Loach, beide sind ja Stammgäste beim Filmfestival in Cannes. Und wir schauen zuerst auf eine deutsch-US-amerikanische Filmproduktion, das Drama Ein verborgenes Leben von Terrence Malick. Die Geschichte des Bauern Franz Jägerstätter, ein Mann, der sich gegen die Nazis auflehnte. Und hier ist mal ein Ausschnitt daraus.
Was passiert da mit unserem Land? Wir töten unschuldige Menschen, überfallen andere Länder, beuten die Schwachen aus. Wenn unsere Führer böse sind, was macht man da?
Du hast eine Pflicht gegenüber dem Vaterland. Die Kirche mahnt dich dazu.
Du kannst nicht Nein sagen zu deiner Rasse und deiner Heimat. Du bist ein Verräter.
Tja, bei mir im Studio ist Anke Lewicke. Schönen guten Abend, Anke.
Guten Abend.
Böse Führer haben wir hier gerade schon gehört, Pflichtverweigerer, Verräter. Erzählt denn Malick hier eine Heldengeschichte?
Nein, es ist keine Heldengeschichte, aber es ist ein typischer Terrence Malick-Held. Und zwar fängt der Film damit an, dass wir Aufnahmen von Leni Riefenstahls Triumph des Willens sehen. Also Aufmärsche, streng geordnet, Männer in Reih und Glied. Und dann schwebt die Kamera auf einmal über die österreichischen Alpen und wir sehen den Bauern Franz Jägerstätter, wie er da mit seiner, gerade in seiner frischen Liebe rumtollt, und man bekommt direkt mit, das ist ein Mensch, der sich mit der Natur verbunden fühlt. Und genau das ist ja so Terrence Malick auch, dieses leicht esoterische Einssein mit der Natur, mit der Landschaft. Und dann eben der Zweite Weltkrieg, die Österreicher werden eingezogen und dieser Franz Jägerstätter ist einfach ein gläubiger Mensch und er verweigert eben diesen Wehrdienst. Und damit, und das macht ihn eben auch zu einem Malick-Helden, werden eben dann Fragen aufgeworfen, Gewissenskonflikte, Glauben, Moral, Ethik. Kann ich zur Waffe greifen? Und was ist, wenn ich den Dienst verweigere? Was wird dann mit meiner Frau? Also es werden auch ganz konkrete Fragen aufgeworfen. Meine Frau und meine kleinen Töchter, wie können die überleben?
Die Hauptrolle spielt August Diehl, ein ganz bekannter deutscher Schauspieler. Erkennt man denn in dem Film, was Terrence Malick interessiert so richtig an dieser Figur?
Ja, auf alle Fälle. Und ich finde, August Diehl spielt das auch sehr vergeistigt, also so sehr in sich gekehrt. Und wir haben ja eben den Ausschnitt gehört. Das ist ja bei Terrence Malick unheimlich häufig so, dass man eben die Stimmen aus dem Off hört, also dass man diesen Gedanken beiwohnt. Und das spielt August Diehl unheimlich gut. Und er öffnet eben seine Figur auch für diese allgemeinen Fragen. Also wird zum Medium. Was ich dann so ein bisschen wieder schade finde, ist, dass es eben dann doch auf den christlichen Glauben reduziert wird. Also da hätte der Film vielleicht auch allgemein die ethischen Fragen aufwerfen können. Geht man in den Krieg, mordet man und so weiter alles. Aber dann finde ich, bei Malick kommt der Film, kriegt im Vergleich zu seinen letzten wieder was sehr Bodenständiges. Und dann hört auch die Kamera auf zu schweben. Und das ist immer, wenn er zeigt, was mit dieser Frau, die auch sehr gut von Valerie Pachner gespielt wird, wie sie einfach überlebt in diesem kleinen Dorf. Und man glaubt ihr diese ganze schwere Arbeit. Und wie sie dann wiederum angefeindet wird von diesen ganzen anderen Dorfbewohnern, das hat dann auch wieder aktuelle Bezüge. Also wie sie dann auf einmal zur Fremden in der eigenen Umgebung wird. Also da hat sich Melick noch mal ein bisschen wieder neu gefangen oder neu erfunden.
Ja, dieses Esoterische in den Filmen von Terrence Malick, das wird ihm ja auch oft vorgeworfen. Und Sie haben ja gerade schon angedeutet, dass es am Anfang auch solche esoterischen Momente gibt, aber die verschwinden dann im Laufe des Films.
Ja, die kommen natürlich mit der Figur von August Diehl immer wieder, aber sie werden vielleicht dann doch auch konkreter, weil es dann um diesen Zweiten Weltkrieg geht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Film wie Tree of Life, wo er ja die Goldene Palme mitgewonnen hat. Da gibt es ja die Mutterfigur von Jessica Chastain gespielt, die immer wieder in den Himmel blickt und ihren Sohn opfert. Also sowas gibt es dann hier in dem Film nicht. Da finde ich ihn wirklich auch sehr einfach, wie er einfach Österreich darstellt, wie er in dieses Dorf geht, wie diese ganze Engstirnigkeit rumkommt. Also da ist er sehr konkret, aber was ich eben auch schon meinte, eben wieder auch sehr abstrakt, weil das gilt eben einfach auch noch heute und das hat vielleicht auch vor 500 Jahren gegolten. Und ich finde ihn einfach, also diese Kameraarbeit ist immer wieder virtuos, diese angeschnittenen Bilder und man weiß gar nicht so, wo die Kamera eigentlich ist. Also da finde ich ihn dann auch wieder ganz interessant, weil er mit seinen Bildern auch schon immer die Transzendenz sucht.
Also die Bilder toll, aber der Fokus auf nur diesem Glauben als überzeugenden Moment für ihn, für sein Handeln zu kurz gesprungen.
Zu kurz, aber wiederum Valerie Pachner und ihr Überleben als Frau mit den Töchtern im Zweiten Weltkrieg auch sehr interessant gezeichnet.
Gut, dann schauen wir auf den zweiten Film, Ken Loach. Das ist ja ein aufrechter linker Regisseur, der seine Stoffe eigentlich immer in der Realität findet. Ich glaube, vor 6 Jahren hat er mal angekündigt, dass er keine Filme mehr drehen will. Das machen ja einige. Jetzt hat er doch einen neuen rausgebracht. Er ist jetzt schon 82 Jahre alt und hat sich diesmal mit dem Leben eines Paketzustellers beschäftigt. Sorry, We Missed You, so heißt er. Und wir hören mal kurz, worum es da geht.
Alles klar? Pass auf, Ricky. Ja? Das hier ist der Herzschlag des Depots. Das ist dein persönlicher Scanner, mit dem arbeitest du, klar? Der ist wertvoll und verdammt teuer. Wenn du ihn verlierst, dann musst du ihn bezahlen. Wenn du ihn gut behandelst, behandelt er dich gut.
Klingt schon mal nicht so gut, oder?
Nein, das klingt nicht so gut. Und dieser Ricky war eben jahrelang arbeitslos. Und dann hat er sich gesagt, kriegt er eben diesen Posten als Paketauslieferer angeboten. Und wir kennen die ja alle. Die nerven uns ja manchmal, wenn sie den Fahrradweg blockieren oder sie geben bei uns die Post ab. Und er widmet ihm eben seine ganze Aufmerksamkeit mit. Und wir kriegen einfach einen Mann mit, der wirklich alles tut, um zu überleben, um das Haus abzubezahlen, um seine das Schulgeld für die Kinder zu bezahlen und alles. Aber er verliert eben einfach beim Geldverdienen seine Familie immer mehr aus den Augen. Und das kann Ken Loach einfach so gut erzählen, wie einfach Arbeitsverhältnisse dann auf die Familienverhältnisse sich auswirken und letztlich diese Familienverhältnisse ja auch kaputt machen, durchdringen.
Seine Figuren wirken ja immer so ein bisschen, als hätte er die aus dem echten Leben gecastet. Ist das auch hier so?
Ja, es ist einfach unglaublich. Und ich habe mal gelesen, eigentlich gibt er den Leuten nie das ganze Drehbuch, sondern sie kriegen eben am Drehtag gerade gesagt, was sie so drehen müssen. Und er dreht auch chronologisch. Und die Filme haben ja auch immer so was Krimihaftes. Hier wird er dann auch ausgeraubt und er muss dann aber eben trotzdem dafür das ganze Geld bezahlen. Wie kriegt er das Geld? Und durch dieses Krimihafte, man kriegt einfach mit, die Schauspieler und Schauspielerinnen sind morgens auch immer überrascht und dadurch wird das immer intensiver und dadurch hat der Film immer so eine Unmittelbarkeit. Da kommt das sicher her, dass es so authentisch alles wirkt. Ja, und jetzt eben, wie er so in diese Familie reingeht, das hat so viel von Mitgefühl. Das gibt den Menschen auch so eine Würde. Also dieses Ehepaar, was sich da aus den Augen verloren hat. Man sieht dann so Fotografien von vorher, wie sie früher mal eben auf Technopartys war. Und da weiß man, diese Leute haben sich ihr Leben auch einmal ganz anders vorgestellt.
Noch ganz kurz, hat man danach mehr Verständnis für parkende Paketzustellfahrzeuge oder verschlammte Paketzustellzettel?
Ja, auf alle Fälle. Und es gibt ja immer wieder Linke, die sagen, wenn man sich einen Ken Loach-Film anschaut, das macht man nur zur Gewissensberuhigung. Nein, das macht man nicht zur Gewissensberuhigung, sondern man wird aufmerksamer.
Anke Lewicke über 2 neue Filme, Ein verborgenes Leben von Terrence Malick und von Ken Loach, neu im Kino Sorry, We Missed You, zu sehen ab morgen. Ganz herzlichen Dank.
Tschüss.
Und natürlich beschäftigen auch die Feuilletons das Thema der nationalsozialistischen Verstrickung des einstigen Berlinale-Chefs Alfred Bauer. Tobias Wenzel aber hat für seine Kulturpresseschau zunächst auf einen neuen Karikaturenstreit geschaut.
Die chinesische Flagge. An die Stelle der 5 gelben Sterne hat der Zeichner allerdings 5 stachelige Viren gesetzt. So beschreibt Kai Strittmatter in der Süddeutschen Zeitung die Karikatur zum Coronavirus, die am Montag in der dänischen Zeitung Jyllandsposten erschienen ist. Jyllandsposten? Genau, das ist die Zeitung, die 2005 die Mohammed-Karikaturen abgedruckt und, so Strittmatter, Dänemarks wohl größte außenpolitische Krise der letzten Jahrzehnte ausgelöst hatte. Nun also eine kleine diplomatische Krise mit China wegen der gezeichneten Virusflagge. Die Karikatur wäre im Blätterrauschen sicher untergegangen, wenn, vermutet Strittmatter, die chinesische Botschaft in Kopenhagen die Welt nicht darauf aufmerksam gemacht hätte. Die dänische Zeitung und der Zeichner der Karikatur, Niels Bo Boyesen, müssten sich beim chinesischen Volk entschuldigen, forderte die chinesische Botschaft. Wir können uns nicht für etwas entschuldigen, das wir nicht für falsch halten, konterte der Chefredakteur von Jyllandsposten. Der neue Fall sei zwar nicht vergleichbar mit den Folgen der Mohammed-Karikaturen, als dänische Flaggen verbrannt und dänische Botschaften angegriffen worden seien, schreibt Strittmatter. Allerdings gehe es nun auch um mehr als nur eine Zeichnung. Mit einem Mal sieht man sich auch in Dänemark mit der Herausforderung durch eine Diktatur konfrontiert, mit der man beste Geschäfte macht, die aber neuerdings die ganze Welt als ihr Interessengebiet entdeckt hat und die deshalb nun auch mitten in Europa versucht, ihre Praktiken und Sprachregelungen durchzusetzen. Offensichtlich versucht gerade die türkische Regierung mit dem verlängerten Arm der Justiz etwas ganz Ähnliches. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitiert die türkische, mittlerweile in Deutschland lebende Autorin Asle Erdogan. Nicht nur ihr selbst werde vorgeworfen, terroristische Propaganda verbreitet zu haben, sondern auch den Lektoren der Verlage, die ihre Essaysammlung »Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch« veröffentlicht haben. Darunter ist auch der deutsche Verlag Penguin Knaus. Es geht im Prozess gegen die Autorin ihr zufolge unter anderem um den Essay »Faschismus-Tagebuch heute«. Sie beschreibt darin auf abstrakte Weise den seelischen Zerfall des Individuums unter der Geißel eines Unterdrückungsapparates, verstärkt durch die Bürde, Zeuge zu sein, analysiert Axel Weidemann. Es werde im Text aber weder ein Land noch ein Name noch eine Zeit genannt. Bis zu 9 Jahren Gefängnis drohen Asle Erdogan. Am 14. Februar ist Urteilsverkündung. Die Autorin wird sie aus dem sicheren Exil in Deutschland verfolgen. Dort, in Berlin, lebt schon seit einigen Jahren der türkische Journalist Can Dündar. Auch er weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, wenn der Rechtsstaat korrodiert und ein Prozess plötzlich politisch motiviert ist. In Berlin hatte Dündar ein ganz anderes Problem, eine Mietwohnung zu bekommen. So sei von ihm, berichtet er in der Zeit, eine Bestätigung vom letzten Vermieter verlangt worden, dass er immer pünktlich seine Miete gezahlt habe. Damit belegen sie gute Führung, schreibt Dündar. Schwierig für jemanden wie mich, der in seinem Herkunftsland aufgrund seiner Texte als Terrorist angeklagt ist und auf Erdogans Betreiben von Interpol per Red Notice gesucht wird. Einem der Wohnungseigentümer sei das Thema Müll sehr wichtig gewesen. Als er klagte, Ausländer würden nicht auf Mülltrennung achten, beruhigte ich ihn. Keine Sorge, da bin ich penibel. Beim Export von Plastikmüll in die Türkei ist Deutschland führend. Was wir hier sorgsam trennen, geht direkt in mein Land. Natürlich möchte ich nicht, dass sich anderer Müll darunter mischt, erinnert sich Dündar und ergänzt, diese Wohnung bekam ich dann leider nicht.
Und mit diesem Blick in die Feuilletons vom Donnerstag geht Fazit zu Ende. Ich bin Susanne Burkhardt und wünsche eine gute Nacht.